Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halb 10, dem Podcast für eine neue linke Politik. Heute mit einer Sonderfolge, wenn man so will, ein Sommerspezial. Und zwar haben wir uns überlegt, dass Steve und ich jeweils einzeln so ein paar linke Strandlektüre-Tipps geben. Das heißt, mal sagen, was wir lesen würden, wenn wir in den Sommerurlaub fahren würden. Das Paradoxe ist, dass ich eigentlich gar nicht in den Sommerurlaub fahre, aber ich euch natürlich trotzdem sagen kann, was ich mitnehmen würde oder was ich euch empfehlen kann, was ich zum Beispiel im letzten Sommerurlaub gelesen habe. Das gilt ja trotzdem. Und ich habe das ein bisschen aufgeteilt in verschiedene Kategorien, damit ihr euch aussuchen könnt, was euch interessiert. Einmal natürlich ganz klassisch ein Roman, einen dicken Wälzer. Wann hat man sonst Zeit, mal so ein dickes Buch zu lesen? Dann eine Art Sachbuch oder, naja, dazu komme ich dann später. Es ist jedenfalls, ich würde das formal als Sachbuch bezeichnen. Dann Lyrik, ja, also auch ein bisschen was, nicht abgehoben, aber ein bisschen was Besonderes vielleicht. Und dann noch eine Kategorie von Büchern, die ich lesen würde, wenn ich Zeit hätte. Also die ich gerne lesen würde, wenn ich in den Urlaub fahren würde. Die ich euch aber trotzdem raten möchte, weil ich glaube, dass sie sehr, sehr gut sind. Und ich wäre auch gespannt, falls ihr die schon gelesen habt, was ihr davon haltet. Außerdem ein bisschen Musik oder auch ein bisschen Serien oder Filme, falls ihr jetzt gar nicht so gerne lest, was ja auch sein kann, oder mal die Zeit euch nehmen wollt, eine Serie durchzugucken, das macht man ja sonst gar nicht. Es ist natürlich alles sehr, sehr politisch, es geht ja eben auch um linke Strandlektüre, ne? Also insofern bereitet euch darauf vor, dass das jetzt natürlich das ist, was ich gerne lese, und das heißt, das ist immer von einem bestimmten Blickwinkel natürlich und jetzt vielleicht nicht so arg die Mainstream-Bücher. Wenn ihr das haben wollt, dann kauft euch halt die Sommerlektüre der, weiß nicht, diese Top 100 der Süddeutschen oder der Zeit oder so. Ne? Das machen wir hier nicht, sondern wir stellen die Bücher vor, die wir tatsächlich gerne mögen und die, glaube ich, auch irgendwie was Besonderes sind. So, genug der Vorrede. Ich fange einfach mal an. Und zwar mit dem dicken Wälzer, mit dem Roman, den ich wirklich sehr besonders finde. Und ich kenne viele Frauen, die das Buch auch sehr besonders finden, die sich sogar darüber kennengelernt haben. So toll ist es. Und zwar ist es Das Exil der frechen Frauen von Robert Cohen, beziehungsweise, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie man seinen Namen wirklich ausspricht. Es könnte auch Robert Cohen sein, weil er aus der Schweiz kommt. Ist ein sehr, sehr sympathischer Autor, aber darum geht es natürlich nicht. Sondern das Buch ist besonders, das sieht man auch schon hinten drauf, steht Widerstand ist weiblich. Und ich finde, es ist schon ein besonderes Buch, wenn ein männlicher Autor über eigentlich drei Protagonistinnen, also Frauen in der Geschichte schreibt. Und das auf eine Art und Weise tut, dass man nicht merkt, dass der Autor männlich ist. Finde ich zumindest. Also es ist so ein Buch, wo man wirklich das Gefühl hat, dass die drei Protagonistinnen in ihren widersprüchlichen Leben als Marxistinnen, das kommt ja drin dann auch vor, im Widerstand, beziehungsweise erst sind sie aktiv in der kommunistischen Bewegung. Und es geht natürlich auch um Liebesgeschichten, um ihre Männer, aber es geht vor allem darum, wie sie sich politisch entwickeln und literarisch, also wie sie sich selbst als Persönlichkeiten entwickeln und dann aber ins Exil müssen. Also ihr merkt schon, es geht um die schrecklichen Jahre der 20er und 30er, das heißt die Zeit, in der dann tatsächlich sehr, sehr viele ins Exil mussten und dann auch tatsächlich in das Konzentrationslager später unter der Nazi-Herrschaft. Also es ist eine sehr, sehr dramatische Geschichte. Die Verquickung der drei Frauen ist eben so, dass ihre persönlichen Geschichten mit den historischen, tatsächlichen Fakten sehr gut verbunden werden. Das heißt, es ist so geschrieben, dass man sowohl etwas über die Geschichte und über tatsächliche Personen in der Geschichte erfährt, als eben auch, und das ist dann die Fiktion da drin, dann natürlich Dialoge und so drin sind, die da der Autor frei erfunden hat. Und das ist sehr, sehr bewegend. Gerade das Ende ist irgendwie auch ziemlich schrecklich. Hinten drauf steht noch eine Zeitreise, ein Epos zwischen Trauer und Hoffnung im schicksalshaften 20. Jahrhundert. Also das stimmt in jedem Fall. Und es ist eben wirklich ein riesiges Buch. Also es hat über 600 Seiten und man will es aber nicht weglegen. Und ich finde, es ist gerade für diejenigen interessant, die erstens was aus dieser Zeit erfahren wollen natürlich, weil es halt so sehr konkret ist. Und zum anderen vor allem auch, finde ich, für junge Frauen, die sich genauso politisieren wie die Frauen hier in dem Buch, dass sie merken, dass sie selbst anfangen zu schreiben und politisch aktiv werden in einer sehr bewegten Zeit. Also das hat mich deshalb natürlich auch sehr angesprochen. Und dann eben gleichzeitig auch so, ist man so drin, weil es eben wirklich auch diese Verzweiflung und widersprüchlichen Handlungen sehr gut widerspiegelt. Also dass es manchmal historische Situationen gibt, in denen man sich nicht richtig entscheiden kann, in denen man sich irgendwie einfach entscheiden muss. Und diese Zwangsläufigkeiten und diese, auch ich sag mal, schrecklichen Entscheidungen spiegelt das Buch sehr, sehr gut. Und wie gesagt, also ich kenne einige Frauen, die sich darüber kennengelernt haben, weil sie das beide jeweils auf dem Hotelbett liegen hatten und gesagt haben, ach ja, Mensch. Und ist definitiv ein Buch, das man gelesen haben sollte, wenn es um weiblichen Widerstand geht. Wir verlinken natürlich alle Bücher auch unten, dann könnt ihr die ja auch bestellen, dann muss ich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, ihr könnt, muss euch hier nicht die ISBN-Nummer vorlesen, dann könnt ihr euch das mal angucken. Das zweite Buch, aus einer ähnlichen Kategorie vielleicht, also es ist jetzt formal ein Sachbuch, aber ihr werdet gleich merken, dass ich so einen bestimmten Hang zu historischen Büchern habe, ist das Buch Resonanzverhältnisse von Klaus Weber. Das liegt zum einen daran, dass ich Klaus Weber auch wieder toll finde als Autor. Schreibt wunderbare Bücher eigentlich zur kritischen Psychologie, aber eben auch, das ist dieses letzte Buch, so ein politisches Tagebuch. Und das ist jetzt wiederum besonders, finde ich, weil, also da gibt's auch eine längere Geschichte zu, warum Linke das jetzt machen. Das hat sowas mit einer sehr wachen Zeitzeugenschaft zu tun. Und der Untertitel des Buches ist auch nicht umsonst zur Faschisierung Deutschlands. Also es geht darum zu beobachten, wie in Tageszeitungen, in sonstigen Geschehnissen, im Alltag Menschen, die man erlebt, Beobachtungen, die der Klaus Weber zusammenträgt und also fast jeden Tag eine Notiz dazu macht, Beobachtungen, Dinge, die er liest und schaut, die darauf hindeuten, dass sich die Mitte oder auch bürgerliche Zeitungen und so nach rechts verschieben und in wie vielen kleinen Stückchen das passiert. Weil der große Trugschluss ist ja zu glauben, sowas wie Faschismus oder rechte Regierung kommen ganz plötzlich, ne? Und kommen einfach dadurch, dass es Wahlen gibt und dann sind sie einfach da. Das ist ja auch in Deutschland so und wird ja wahrscheinlich auch wieder so sein, dass man sich fragt, wie konnte das passieren, dass die AfD so stark wird und so. Und Bücher wie diese helfen sehr, in den kleinen Momenten zu sehen, wie das passiert und zu sehen, wie sich die Sprache verändert von Menschen und ihre Handlung auch, ja, also wo das ins Autoritäre fällt. Und da gibt es eben einige sehr, sehr schöne Berichte. Ich habe das auch sogar, weil ich es so toll fand, einen dieser kleinen Beiträge als mein Twitter nicht als Profilbild, aber als Titelbild, wo steht, das Einzige, was ich von einem Politiker erwarte, ist Respektlosigkeit gegenüber den Herrschenden und Korrupten. Das finde ich eine sehr schöne Zusammenfassung des Problems. Ich lese euch einfach mal zum Beispiel eine Stelle vor, dann bekommt ihr so einen kleinen Eindruck davon. Das kann man ja eben auch sehr schön, weil das so kleine Beiträge sind. Deswegen auch toll zu lesen, ne? Weil man das nicht so am Stück, sondern man kann so ein paar Tage lesen, dann kann man es wieder weglesen und dann kann man wieder ein paar Tage ein paar Einträge lesen und so. Das finde ich also eine sehr angenehme Art überhaupt. Zum Beispiel 31. Juli 2017. Unterstützte Rückkehr. Berlin unter rot-rot-grüner Regierung hat im ersten Halbjahr 2017 mehr abgelehnte Asylbewerber abgeschoben als im Vorjahreszeitraum. Quelle Neues Deutschland. Obwohl die beteiligten Parteien versichern, dass sie weniger abschieben wollten. 1.122 Menschen wurden dabei, Zitat, gefördert, eine unterstützte Rückkehr anzutreten, wie es im Koalitionsvertrag heißt. Zitat Ende. Worte, die töten können und sich wie Streicheleinheiten anfühlen. Also, da sieht man schon sehr genau, wie kritisch der Klaus Weber da auch mit so Sprache, mit politischer Sprache umgeht. Das heißt, wann so Dinge beschönigt werden, die eigentlich sehr, sehr brutal sind eben. Es ist, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, sehr bayerisch geprägt, weil der gute Mann in der Nähe von München lebt. Das erkennt man dann daran, dass es auch viel um Fußball geht. Ich meine, es ist dann auch während der Fußball-WM, weil es ja sowieso noch mal Fragen von Patriotismus und so noch immer neu aufwirft und zitiert eben auch viel die Süddeutsche. Und ja, das ist sehr dadurch geprägt und auch sehr durch seine Reisen geprägt und Beobachtungen auf den, im Sommerurlaub und ja, sonst sehr, sehr viel über die FAZ, die er auch jeden Tag liest und die Sprache dort und eben viele Beobachtungen auch zur AfD, zum rechten Flügel der AfD und wie sich die Sprache eben auch dort verändert. Also ich kann euch nur raten, beziehungsweise noch ein anderer Punkt, den ich auch sehr, sehr mag, ist, dass er dann in dieser Zeit das Buch von Didier Eribon gelesen hat. Darauf komme ich auch gleich nochmal zurück. Und weil er selbst Arbeiterkind ist, da auch viele Reflexionen zugeschrieben hat, was es bedeutet, von unten zu kommen, aus der Arbeiterklasse zu kommen. Und dann, er ist jetzt ja auch selbst Professor, quasi ja, aufgestiegen zu sein und was das macht mit dem Verhältnis zur eigenen Familie, zur eigenen Herkunft. Und auch das wird hier drin mit verarbeitet. Also es ist wirklich jeden Tag ein anderer Tag. Manchmal ist er ganz heiter und schreibt er was Nettes auf und dann schreibt er über die schreckliche Beziehung zwischen Hannah Arendt und Martin Heidegger. Also es wechselt sich sehr ab. Ich finde das sehr, sehr unterhaltsam. Wenn man den Klaus ein bisschen kennt, kann man sich das vielleicht auch noch mal besser vorstellen. Aber ich glaube, es spricht auch schon sehr stark aus dem Buch selbst. Und ja, ich habe das mit großem Gewinn, wie gesagt, gelesen und finde die Idee auch sowieso ganz charmant, dass man so ein politisches Tagebuch führt und eben jeden Tag so Beobachtungen und Aufzeichnungen tatsächlich eben auch macht. Also sich das nicht nur denkt, sondern das auch festhält. Und solche Bücher sind dann wirklich wichtig und gut, um zu sehen, was ist eigentlich, das geht jetzt ja hier vor allem ums Jahr 2017, was ist da eigentlich passiert? Und das fragen wir uns jetzt ja im Nachhinein auch sowieso, wie hat sich der Diskurs seit 2015 verändert? Und das ist so ein Zeitzeugnis davon. Um vielleicht gleich bei dem Thema zu bleiben, komme ich dann doch schon zu den Büchern, die ich noch auf meiner Leseliste habe, beziehungsweise die ich so als Genre insgesamt ganz spannend finde seit ein paar Jahren, eben seit dem Aufkommen von dem Buch von Eribon über seine Herkunft aus der Arbeiterklasse, gibt es ja seitdem einige Bücher, die so in die ähnliche Richtung gehen. Und ich habe noch auf meinem Schreibtisch liegen das Buch von Owen Jones, Prols, die Dämonisierung der Arbeiterklasse. Das will ich unbedingt noch lesen. Bin einfach bisher immer noch nicht dazu gekommen und mag den Owen Jones aber sehr, sehr gern. Also der tritt auch öfter im Fernsehen auf, im Britischen, und ist auch sehr aktiv auf Twitter, also folgt ihm unbedingt. Ich finde, der ist immer sehr, sehr klug und ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Buch großartig ist, aber ich habe es eben noch nicht gelesen. Ich werde es aber definitiv tun. Ich finde es so insgesamt so ein bisschen schade, dass viele dieser Bücher von Männern, jungen Männern, auch vor allem ja jungen Franzosen geschrieben wird. Also ich finde die Bücher sehr toll, verstehe mich nicht falsch. Da ich eben auch selber eher aus einer Arbeiterfamilie komme, oder das heißt eher also einfach aus Arbeiterkind bin, habe ich das Gefühl, dass die sehr zu mir sprechen. Gleichzeitig natürlich irgendwie auch nicht, weil die sich ja sehr viel an ihren Vätern auch abarbeiten und mich das insofern so ein bisschen stört, als dass ich mir wünschen würde, dass es ein Buch gäbe von einer Frau, die über ihre Mutter schreibt. Also da ist mir jetzt noch nichts so richtig untergekommen. Ich habe auch hier auf dem Stapel von der Annie Ernaux, ich hoffe, so wird sie ausgesprochen, Die Jahre. Das fand ich auch ein sehr schönes Buch, weil das eben endlich mal aus so einer weiblichen Perspektive war, ihren Werdegang und auch die Historie drumherum, also die Jahrzehnte, die sie erlebt und die französischen Regierungen, wie sie das bewertet und wie sie selber sich entwickelt da drin. Fand ich sehr, sehr schön und gleichzeitig war das jetzt nicht so, also es ging auch um ihre Herkunft aus der Armut und aus einer Arbeiterfamilie und trotzdem hatte das auch wieder so einen französischen Touch natürlich, weil sie eben Französin ist, weshalb ich mich da nicht so zu 100% mit identifizieren konnte. Das muss man natürlich bei Büchern auch nicht, aber mir fehlt sozusagen immer noch so ein Buch, wo ich sagen würde, es gibt die, das gibt die besondere auch deutsche Geschichte wieder, also sozusagen so eine Frauengeschichten aus Ost und West würden mich interessieren. Wer dieses Buch gerne schreiben will, soll sich bei mir melden. Ansonsten habe ich auch noch, was auch noch in diese Kategorie gehört, das Buch von unserem Kollegen Christian Baron, Proleten, Pöbel, Parasiten, warum die Linken die Arbeiter verachten. Das will ich auch gerne noch lesen. Das liegt also direkt über Owen Jones. Also Christian, ich werde das Buch in diesem Sommer bestimmt noch lesen und dir sagen, wie ich das finde. Und ja, das gehört eben in diese gleiche Kategorie oder in dieses gleiche Genre, das jetzt seit ein paar Jahren aufgekommen ist. Und wie gesagt, ich finde das sehr, sehr spannend und ich finde es auch gut, dass es das endlich gibt. Also, dass es Stimmen daraus gibt von Leuten, die aus ihrer eigenen Familiengeschichte heraus sprechen und aber trotzdem da auch sehr allgemeinere soziologische Beobachtungen daraus machen. Also das ist gerade das, womit ich mich auch eben viel beschäftige und wo ich das Gefühl habe, dass da auch noch nicht eben alles voll ausgeschöpft ist. Lyrik. Das Nächste, was ich sonst nicht viel lese, also wo ich auch überhaupt nicht so ein riesengroßer Fan bin. Allerdings diese beiden Bändchen von Kate Tempest, die ich euch ans Herz legen will, fallen da ein bisschen raus, weil ich die Kate Tempest, die eigentlich Sängerin oder Rapperin ist, sehr, sehr schätze, weil sie so eine Art hat, so beschreibt sie das selber, dass sie Dinge nicht mehr, Sätze nicht mehr unterdrücken können. Also es sprudelt einfach aus ihr heraus, so große Wut und gleichzeitig große Hoffnung auf Versöhnung und so sehr, sehr starke Emotionen, sehr, sehr eindringliche Beobachtung, auch da wieder aus dem Alltag, sprudeln so aus ihr heraus und das merkt man sowohl in der Art und Weise, wie sie spricht oder singt. Also das ist auch nochmal so eine besondere Art von Hip-Hop. Deswegen kann man das schwer so kategorisieren. Sie macht jetzt nicht sowas wie Poetry Slam, aber es ist jetzt auch nicht einfach nur so klassischer Rap. Also es ist so sehr dazwischen. Es ist sie hat ihre ganz eigene Sprache, wie ich finde, und ihren ganz eigenen Takt in dem Sprechen. Insofern ist sie in mehrfacher Hinsicht besonders und auch jetzt so als Künstlerin ist sie keine Kunstfigur in dem Sinn, dass sie da wie ein Popstar auftritt, sondern wenn ihr euch mal ein Video von ihr anguckt auf YouTube oder so, dann wirkt sie eigentlich eher wie ein schüchternes Mädchen und zugleich ist sie eben sehr, sehr expressiv. Also ist eine sehr, sehr starke Frau auch. Und das finde ich sehr besonders. Also ich finde ihre Bühnenpräsenz sehr besonders und ihre Sprache eben auch. Und die beiden Bücher, also das eine ist Hold Your Own, das sind Gedichte. Wie gesagt, ich lese sonst kaum Gedichte, aber diese mag ich sehr gerne und ich finde auch gut. Das Ganze ist bei Surkamp rausgekommen, auch erst vor ein, zwei Jahren, glaube ich. Dass es eben die englische und die deutsche Version gibt. Das ist bei dem zweiten Band Brandneue Klassiker auch so. Wobei das eben ein sehr langes Gedicht ist, also ein ganz langes. Und Hold Your Own sind ganz viele kurze Gedichte. Ich schaue mal eben, ob ich vielleicht eins vorlesen könnte, so was Kurzes. Das ist ja vielleicht Ganz schön. Wobei ich das natürlich überhaupt nicht so wie sie kann. Das zerstört den Effekt natürlich deutlich, fürchte ich. Oh Gott. Das steigt jetzt natürlich, steigert den Druck. Ah ja, vielleicht dieses. Das ist, glaube ich, relativ zugänglich. Das heißt 13. Die Jungs haben Fußball- und Skaterrampen. Sie können BMX fahren und Basketball spielen in den Höfen der Mietshäuser bis Mitternacht. Die Mädchen haben Schamgefühl. Eines Tages, wenn wir groß sind und eigene Ansichten haben, werden wir nette Frauen sein, mit freundlichem Lächeln und Familien und Jobs. Und wir werden sitzen mit der Last unserer Leben und unserer Schmerzen, die unsere Körper in die Bussitze drückt. Und wir werden 13-jährige Mädchen sehen, als wäre es das erste Mal, seit wir sie waren. Und sie werden vor uns sitzen und lachen, hinter vorgehaltener Hand über unsere Schuhe oder unsere Jacken und sich Augenrollen anblicken. Während vor dem Fenster im Sonnenschein die Jungs einander anfeuern werden und aufstacheln, höher und höher zu springen. Ja, also da geht es eben bei diesen Gedichten Hold Your Own viel um weibliche Entwicklung von Mädchen zu Frauen. Das hat jetzt, glaube ich, dieses Gedicht schon ganz gut gezeigt. Auch welche Art von Beziehungen man eingeht und wie viel Schmerz dabei ist. Also das ist eben eher so ein sehr, sehr persönliche Gedichte, wenn ihr euch das Album anhört. Ja, schade, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein und ich habe ja immer noch kein Internet zu Hause, deswegen kann ich das auch nicht nachgucken. Ich habe es auf meinem Handy. Naja, ich werde das alles verlinken, wenn ihr euch das Album anhört. Gott, es wirkt jetzt so schlecht vorbereitet, aber es liegt wirklich einfach nur daran, dass ich kein Internet habe. Wenn ihr euch das anhört, dann merkt ihr, dass das wesentlich politischer ist. Also da gibt es einen Song, der heißt Europe is Lost. Da geht es sehr, sehr darum, wie das System oder die Politiker eine bestimmte Art von Ohnmacht bei einzelnen Menschen erzeugen. Und in vielen anderen Songs, also es ist natürlich auch so ein Konzeptalbum, wo die Songs aufeinander abgestimmt sind. Jedes Mal geht es um 4 Uhr morgens, gehen die Geschichten quasi los oder man hört sich an, was Menschen um 4 Uhr morgens machen, dass sie von der Arbeit kommen und müde sind oder dass sie gerade im Pub waren und sich betrunken haben und so weiter. Also sie erzählt mit jedem Song so eine Geschichte. Und das ist eben auch das, was ich an ihr als Künstlerin sehr schätze, dass sie so ein Buch und so ein Album ist eben eine gesamte Geschichte. Also du hörst dir das 45 Minuten lang an und bekommst so Einblick in ganz viele verschiedene Leben, in ganz viele verschiedene Alltagsprobleme, die aber trotzdem so einen inneren Zusammenhang bilden. Und insofern würde ich sagen, dass sie wirklich sehr, sehr genial ist in dieser Art von Geschichten schreiben. Und da würde ich mir auch wünschen, wenn es das gäbe auf Deutsch. Also ich kenne es einfach nicht, vielleicht wisst ihr davon. Eben von, egal, Frauen oder Männer, aber ich meine so eine Künstlerin, die das eben auch so schafft. Also Geschichten erzählen von normalen arbeitenden Menschen, aber jetzt nicht so, dass man denkt, ach, das ist jetzt irgendwie gewollt und nicht gekonnt, so aufgedrückt, sondern so wirklich auf eine sehr, sehr künstlerische und so starke Art und Weise habe ich es lange nicht mehr gesehen und gehört und finde, dass auch jede Generation so selber so eine Autorin braucht. Also ich kann mir natürlich auch ältere Autorinnen, was ich auch mache, durchlesen und die toll finden, aber wenn man so zeitgenössisch ist es ja dann noch immer schwieriger. Also wenn ihr einen Geheimtipp habt, dann sagt ihn gerne. Ich bin jetzt mit den Büchern soweit durch und würde jetzt nur noch in aller Kürze, weil mir das aufgetragen wurde, noch Netflix-Tipps geben. Jetzt gucke ich gar nicht so viel selber Netflix. Insofern ist mein Tipp so ein bisschen hohl, weil ich gar nicht so viele Vergleichsmöglichkeiten habe. Aber was ich sehr gern geguckt habe, was ihr vielleicht auch schon gehört habt oder auch schon gesehen habt, ist Knocking Down the House oder Knockdown House. Das beschreibt die Geschichte von mehreren unabhängigen Kandidatinnen oder auch Kandidatinnen der Demokratischen Partei, auch der Republikaner in den USA, die aber die starken Kandidaten, die mächtigen Kandidaten herausfordern. Natürlich die bekannteste da drin, auch in dieser Netflix-Doku, ist AOC natürlich, Alexandria Ocasio-Cortez. Das heißt, man erlebt, man sieht endlich Szenen vor ihrem Sieg und bevor sie in den Congress gewählt wurde. Das heißt, man sieht Momente der Verzweiflung, die finde ich sehr, sehr stark eigentlich in allen Geschichten dieser Frauen. Sie ist auch die einzige von diesen Frauen, die da porträtiert werden, die es überhaupt schafft. Also es ist eigentlich eher eine traurige Geschichte, weil eben ganz viele nicht gewinnen oder eigentlich fast alle nicht gewinnen. Und sie ist eben die einzige und man sieht oder man kann auch so ein bisschen erahnen, woran das liegt, weil du zum einen wirklich viel, viel mehr Unterstützung brauchst als die renommierten Kandidaten natürlich. Du brauchst viel, viel mehr Kohle, Fundraising. Du brauchst echt ein gutes Team im Hintergrund und man sieht einfach sehr, wie viel Arbeit, wie viel Zeit, wie viel Geld und wie viel Engagement da drin steckt, überhaupt auch nur eine Person in den Kongress zu kriegen. Und ich glaube, so ähnlich kann man sich das dann auch denken in deutsche Verhältnisse, dass wenn du als Außenseiterkandidatin irgendwie antreten wollen würdest und du bist nicht in einer großen Partei oder du bist in einer Partei und hast aber eine große Mehrheit gegen dich, weil du irgendwie eine Position hast, die zu links ist oder so, dann ist es einfach extrem schwer, natürlich sich da durchzusetzen. Und das zeigt diese Doku eben sehr, sehr stark, dass diese Frauen trotz dieser Übermacht die Hoffnung nicht verlieren und auch so ihre Kraft nicht verlieren und auch welche Motivation sie haben. Also eine Kandidatin zum Beispiel tritt an, weil sie ihre Tochter verloren hat aufgrund der schlechten Gesundheitsversorgung und der Krankenversicherung, der fehlenden Krankenversicherung. Die hätte also behandelt werden können, ist aber gestorben, weil sie nicht rechtzeitig behandelt wurde, weil sie es nicht bezahlen konnte. Und das hat sie jetzt eben motiviert, da selbst Politik zu machen. Und das ist natürlich auch eine sehr, sehr dramatische Geschichte und sie zeigt es auch immer sehr, sehr offen, dass es das ist, was sie antreibt, dass sie sagt, ich möchte jetzt nicht nur trauern, sondern ich möchte jetzt was bewegen. Und diese Geschichten sind sehr, sehr berührend und geben eben auch so ein bisschen Mut, sowas auch selbst zu machen. Also diese Doku fand ich dafür, dass sie von Netflix ist, tatsächlich sehr gut. Was ich auch immer noch sehr, sehr gerne gucke und auch immer wieder aufs Neue gucke, ist die Serie Borgen. Die läuft jetzt gerade wieder auf Arte. Ich hoffe, sie ist noch ein bisschen online, dann könnt ihr euch sie anschauen. Die ist auch schon ein bisschen älter, ist auch eher was für Polit-Nerds. Eine skandinavische Serie, eben aus Dänemark, über eine Frau, die relativ überraschend dänische Staatspräsidentin wird. Und also in der ersten Folge direkt sieht man, wie sie einen Überraschungssieg hat und wie sie dann also sich ganz klug in Koalitionsverhandlungen verhält und dann plötzlich Staatspräsidentin wird. Und das ist halt schon für alle, die das gerne verfolgen, wie Politik läuft und wie die Verbindung zwischen Politik und Journalismus und persönliche Fäden da drin und Machtspiele und so weiter. Also es ist einfach für Leute, die sich irgendwie in der Politik bewegen, ist es sehr spannend, das zu verfolgen. Ich weiß nicht, wie das für Leute ist, die jetzt da nicht so einen Zugang zu haben, ehrlich gesagt. Aber ich fand es toll. Ich finde vor allem eben auch die Figuren, auch die Frauenfiguren da drin toll. Also sowohl die Birgitte Nyburg, die eben Präsidentin wird, als auch die Journalistin da drin, aber auch ihr Berater sind sehr, sehr einfühlsame. Es ist eine sehr einfühlsame Geschichtserzählung. Also es ist nicht so typisch einfach nur eine Politserie, sondern was ich schätze und mag an skandinavischen Serien wie diese ist, dass sie sehr zurückhaltend sind in Bild und Ton, aber sehr, sehr eindringlich menschlich. Also die Facetten darin, auch der Verzweiflung wieder und auch der Beziehungsstreits, das Verhältnis zu den Kindern, zu den Eltern auch wiederum, also die Vergangenheit der Protagonisten spielt auch eine große Rolle und es gibt so Rückblenden. Also es ist sehr, sehr vielschichtig und es ist nicht aufdringlich emotional, sondern es ist sehr tiefenemotional, finde ich. Und das, finde ich, ist die Stärke von eben vielen skandinavischen Serien, dass es nicht so wie deutsches Fernsehen oder deutsche Serien wie der Tatort so schrecklich so bildungsmäßig ins Gesicht sind. Also, dass man denkt, ja, ich habe es verstanden. Und die Dialoge so schrecklich selbsterklärend sind, als wären die Zuschauer blöde. Und das hasse ich. Und bei dieser Serie ist es eben überhaupt nicht so, weil sehr, sehr viel offen gelassen wird und man eben auch noch überrascht ist und man auch ein bisschen mitdenken muss. Und es gibt viele Andeutungen und es gibt ja, eben auch noch so Wänden, mit denen man nicht rechnet. Und einige würden jetzt vielleicht sagen, das ist jetzt nicht ein realistisches Politgeschäft. Das kann natürlich sein, dass das jetzt nicht, es ist auch nicht vergleichbar mit dem, wie Politik im Bundestag gemacht wird oder so. Das ist ja klar. Aber es ist für sich genommen, glaube ich, schon, trifft es in vielen Dingen den Ton. Und das trifft in vielen Hinsichten, glaube ich, auch das Alltagsleben von Menschen, die sich da in der Politik befinden. Und das finde ich, wie gesagt, sehr spannend zu gucken. Und schaue das eben auch seit 2, 3 Jahren immer wieder. Ich weiß natürlich, dass es auch andere gute Politsendungen gibt. Ich habe es natürlich auch schon ausprobiert, aber ich bin da nie ganz hängen geblieben. Also bei den ganzen amerikanischen Serien bin ich irgendwie in letzter Zeit nicht so hängen geblieben. Und bei Borgen ist tatsächlich die einzige Politserie, wo ich mich wahrscheinlich so stark mit der Protagonistin irgendwie identifizieren kann, dass ich da auch stundenlang am Stück gucken könnte. Also das ist eine der wenigen Serien, wo ich binge-watchen könnte. Das würde ich sonst nie machen. Aber dieses tatsächlich schon. Insofern, und ich habe auch viele Freundinnen, die es auch am Stück weggeguckt haben. Also ich glaube, es liegt jetzt nicht nur an meinem persönlichen Nerdtum, hoffe ich. Ja, okay, jetzt bin ich auch schon bei einer halben Stunde. Ich glaube, es reicht langsam. Ihr habt jetzt genug Eindrücke. Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie zu einseitig ist. Es war jetzt doch sehr arg politisch. Aber gut. Ja, ich hoffe, es ist was dabei, was euch irgendwie gefallen hat, was Interesse weckt. Und wie gesagt, also sagt auch gerne, was ihr gerne lest. Denn ehrlich gesagt fehlen mir so seit ein paar Monaten vielleicht auch so ein bisschen die Inspiration. Und deswegen drehe ich mich so etwas im Kreis und würde mich also freuen, wenn ihr auch einfach mal schreibt und sagt, was ihr mit in den Sommerurlaub nehmt. Und ich, ja, wünsche euch einen tollen Urlaub, wo auch immer ihr hinfahrt. Oder wenn ihr zu Hause bleibt, dann geht einfach mal ins Freibad. Und wir sehen uns oder hören uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann!